Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Herzlich willkommen zu diesem Podcast namens Oh Schuhen mit den Themen Sneaker und Streetwear und der mittlerweile 71. Episode. Mein Name ist Amadeus Thüner, gegenüber auf jeden Fall auf der anderen Seite, auf jeden Fall an einem anderen Mikrofon und wie immer mit am Start der gute Simon Buß. Und Simon, soll ich dir etwas sagen?
Ja, sehr gerne, Amadeus, schieß los.
Ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Schuh in diesem Jahr gekauft. Kann ich mich überhaupt noch als Sneakerhead bezeichnen? Okay. Darf man sich überhaupt noch mit diesem Podcast auseinandersetzen, wenn man dieses Jahr noch keinen einzigen Schuh gekauft hat? Ich hab keinen Bock gehabt bisher und es gab noch keinen Release, der für mich zwingend war.
Confessions, mein Lieber, ich habe mir auch noch keinen gekauft. Ohne Mist.
Okay, das
Was
war
sind
die
wir für ein Sneaker-Podcast.
Ja, vielen Dank für die 71. Episode. Das war sehr schön. Wir hören uns dann, wenn wir wieder Turnschuhe gekauft haben. Oh, ja, gut, aber es gab jetzt auch ehrlicherweise doch nichts, wo man gesagt hätte oder hätte sagen müssen: Ach, unfassbar, das muss ran, oder?
Nee, sonst hätte einer von uns beiden sicherlich auch schon zugeschlagen. Der letzte Schuh, den ich mir geholt habe, das hatte ich, glaube ich, in der letzten Episode, in der 70. auch schon erwähnt, ist der Gel Kayano 14, ist mein Last Pickup of 2020. Wurde dann mehr so die letzte Bestellung in 2020 und die erste Lieferung in 2021. Zumindest was Sneaker betrifft. Etwas anderes habe ich ehrlich gesagt nämlich bestellt. Am 7.1. ist der Vorverkauf für das All Gone Book angelaufen von Michael Dupuy, der ja auch dem einen oder anderen nicht nur über das All Gone Book, sondern auch über seine Beteiligung bei Colette bekannt sein könnte. Und wenn das nicht, ist er auch bei diesem ganzen Club 75 at Banger Schnizzle Whizzle in Paris beteiligt. Und das All Gone Book ist so die Zusammenfassung von all den richtig schönen, tollen, heißen Dingen aus den Bereichen Sneaker und Streetwear, die wir letztes Jahr so richtig gefeiert haben. Und kommt in der Regel mit 2 bis 3 Covern daher, die auch manchmal eine unterschiedliche Limitierung haben. Dieses Jahr sind es 2. Einmal das May the Force Be With You Cover, da ist vor allem Yoda zu sehen und LeBron James. Und das zweite Cover ist Michael Jordan, der so gefühlt einmal durch die Sixtinische Kapelle fliegt.
Und jetzt lass mich raten, welches du vorbestellt hast.
Okay.
Ich glaube Michael Jordan.
Ah, Amadeus, du kennst mich.
Aber weißt du, warum ich das glaube oder geglaubt habe und nun weiß? Weil ich genau dasselbe Cover vorbestellt habe.
Stark.
Und sind ja, beide, glaube ich, beide sind auf 1000 Stück limitiert, wenn ich mich
dieses
nicht verguckt
habe. Dieses
Mal
beide auf 1000, ne? Genau. Ja, richtig. Ich glaube, beim letzten Mal, das war das... was war das denn? 2018 müsste das gewesen sein. Gab es nochmal 3 Cover. Ich glaube, Gold, Schwarz und Rot mit diesen Ketten. Ich glaube, im Jahr danach sogar auch einmal ein lilanes, ein schwarz-weißes und ein dunkles. Gab beide Male 3. Na egal, und da war es dann, glaube ich, dass das goldene beziehungsweise auch das gezeichnete schwarz-weiße von den beiden jeweils 750 und die anderen 1250. Ist auch egal. Also ich habe es bestellt. Ich freue mich, dass du das gleiche bestellt hast. Du hast aber noch was Schönes bekommen, ne?
Ja, richtig. Ich muss an dieser Stelle einen riesigen Shoutout geben an Sven Löper. Der gute Mann hat mir nach der Episode oder nach dem Genuss der Episode, in der wir über, in dem Falle, meine Liebe zu NBA-Jerseys gesprochen haben, einfach eine Nachricht aus dem Nichts geschrieben und meinte so, hey, ich habe gehört, dir fehlt noch ein Jordan-Trikot, beziehungsweise die sind hier aktuell zu teuer, ich hätte hier noch eins, ich würde dir es gerne rüberschicken. Ich habe gesagt, du, hör mal, ist nett von dir, aber was willst du denn dafür haben? Und er sagte, nichts. Und ich sagte, Moment, wie, du willst da nichts mehr haben? Er meinte so, nee, ich möchte, dass das in gute Hände gerät und irgendwie vielen Dank für eure ganze Arbeit und ich höre euren Podcast total gerne und so. Und ich bin ehrlich der Letzte, der irgendwie verdient hätte, dass man ihm einfach irgendwie sowas schenkt. Aber Sven ließ sich ehrlich nicht davon überzeugen und dann hätte ich es auch irgendwie unfreundlich gefunden, dann nicht doch auch ja dann sozusagen. Also von daher, ernsthaft vielen lieben Dank, Shoutout an Sven und als dieses Paket dann ankam mit dem Chicago Bulls Michael Jordan 23 Trikot, war auch noch ein zweites Trikot drin, und zwar von Shaquille O'Neal. Also, ey, weiß auch nicht. Vielleicht hatte ich auch ein bisschen Glück, dass wir die Episode passend zu Weihnachten gemacht haben. Nochmal so dieser weihnachtliche Geist dadurch geisterte, wer weiß das. Aber wie auch immer, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut. Ich weiß es sehr zu schätzen und habe beide Trikots schon in meine, in Anführungsstrichen, Sammlung mit aufgenommen und eingegliedert. Von daher sehr, sehr, sehr nice.
Starker Move, Sven. Shoutout an dich.
Richtig, definitiv. Kommen wir von Dingen, die in Schränken hängen, zu Dingen, die man aus Schränken rausholt. What's on my feet today? Simon, was ist an deinem Fuß heute?
Tatsächlich der eben angesprochene Gel Kayano 14. Ich habe den, ich mache mir ja nicht so viel aus Colorway-Namen in so einem Fall, silbernen mit Goldakzenten. Gibt's parallel auch nochmal in Silber mit roten Akzenten. Ich habe mich, wie gesagt, für den goldenen entschieden. Ist so ein Gold und Silber getrennt voneinander. Kann man ja gerne mal machen. Siehe Air Max 97, dann auch wirklich legendär. Gold und Silber in Kombination bin ich nicht immer ein Fan von, aber dadurch, dass das Gold in der offenen Dämpfung ein sehr dezentes, ein eher matt wirkendes, fast gelbliches oder sehr stark gelbliches Gold ist, fast orange würde ich sogar sagen, ist es nicht so extrem in your face. Und diese zwei dann über das Heel gehenden goldenen Elemente, ja, die kann ich sehr gut mit leben, ne? Und deshalb den Schuh heute schön am Fuß gehabt, der erste Schuh, der dieses Jahr an mich geliefert wurde, auch in der ersten Episode des neuen Jahres von Oshun an meinem Fuß.
Ich habe einen Schuh aus dem Regal geholt, den ich schon ein bisschen länger in meinem Besitz habe, um genau zu sein, seit jetzt fast 4 Jahren, den es aber jetzt schon seit fast 16 Jahren gibt. Aha, jetzt kann man mal nachrechnen. 2005 erschien der Nike Air 180 in Collab mit Opium Paris, um genau zu sein. Der kam, wie gesagt, 2005 raus. Ist für mich einer der, Schuhe, die ich am längsten gesucht habe, kann man das so sagen. Vielleicht auch einer der wunderbarsten Schuhe und vielleicht auch einer der Sneaker, und ich nehme das Wort Grails nicht in den Mund, aber Grails. Es gibt mutmaßlich nur 220 Paare weltweit und es hat echt lange gedauert, bis ich diesen Schuh in meinem Besitz hatte. Aber wie gesagt, 2017 war es dann endlich soweit, auch für einen sehr, sehr guten Kurs, weil Nike Air hat da irgendwie nie großartig jemanden interessiert, also der 180er. Von daher ging das auf jeden Fall. Ich musste ihn zwischenzeitlich schon ein bisschen kleben, weil sich das Upper von der Sohle löste an manchen Stellen. Aber das darf man dem Schuh, der jetzt dann 16 Jahre alt ist, auch durchaus verzeihen. Ansonsten aber immer noch großartig und auch großartig tragbar. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich den an den Fuß packe.
Ich erinnere mich sogar dran, als du ihn gekauft hast. Das war auf dem Soulmart in Berlin.
Stimmt, du warst sogar dabei.
Ja, da war ich dabei.
Ja, good old times.
Oh ja. Da habe ich mir ein selbstgenähtes Ikea-Fanny-Bag gekauft.
Von
irgendeinem lustigen Dude. Das war mega gut. Da hat mir mein Kumpel Bart hat mir noch geholfen, weil der Typ, der diese Fanny Bags verkauft hat, war relativ schnell sold out. Und Bart hat dem Typen halt noch irgendwie das letzte Fanny Bag, was er für sich selbst behalten wollte, aus den Rippen geleiert.
Deshalb, das war auch dieser Trend, ne, wo er die ganze Zeit so aus Ikea-Tüten irgendwas genäht wurde und so.
Ja, stimmt. Ja, das war, glaube ich, kurz nachdem oder so in dem Zeitraum, als auch die Ikea Off-White Collab, glaube ich, angekündigt wurde. Das war gerade so ein kurzer Ikea-Höhenflug. Ich fand das ganz witzig, Mensch.
Ich hätte schon fast gesagt, wir hätten ja schon fast eine Podcast-Episode drüber haben können, weil so ganz weit entfernt war das dann nämlich auch nicht mehr. Haben wir damals schon darüber gesprochen, dass wir es machen? Nee, ne? So weit war es dann auch noch nicht. Aber so viel Zeit war dazwischen jetzt tatsächlich nicht.
Nee.
Weil April 2018, also ich meine jetzt in ein paar Monaten, ist dann schon Dreijähriges. Wir schwenken sehr weit vom Thema ab. Zurückkommend, R180 Opium, großartiger Schuh. Und wie gesagt, einer der wenigen Schuhe mit einer schwarzen Midsole. Aber einer der wenigen schwarzen Schuhe, die ich tatsächlich mit einer schwarzen Midsole auch habe. Also von daher, da ist es für mich fein. Zum Thema der aktuellen Episode 71. Simon, möchtest du das Intro machen?
Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben uns, wie starte ich da am besten rein? Ich versuch's mal so. Wir haben uns ob der aktuellen Situation, dass es rund um das Covid-19-Virus ja noch die ein oder andere, die sagen wir mal, Freizügigkeit in der Bewegung einschränkende Maßnahme gibt und man einfach besten Fall mit seinem Arsch auf dem Sofa sitzen bleibt, tut uns allen einfach am besten und wir sitzen die Lage zu Hause gemeinsam aus. Und da diese Lockdown-Maßnahmen einfach noch eine Weile andauern, haben wir uns gedacht, so Mensch, wer nicht eh schon ganz Netflix durchgeschaut hat und seiner Leidenschaft für Footwear auch ja, vor dem heimischen Fernseher, am Laptop oder auf dem Handy, egal wo ihr die, ja, die Sachen schaut, Netflix, Amazon Prime und was es da nicht alles gibt, haben wir jetzt gedacht, so gibt es vielleicht mal ein paar Empfehlungen von unserer Seite für die nächsten Wochen, in denen man dann vielleicht noch die Zeit hat, ein bisschen mehr fernzusehen, ein bisschen mehr Videocontent zu gucken, als man es vor dem Lockdown hatte, beziehungsweise als man es vielleicht dann auch wieder nach dem Lockdown haben wird, und haben uns überlegt, mal ein paar Filme und Serien bzw. Dokumentationen rauszupicken, in denen es in dem einen Segment tatsächlich um Footwear geht, also Dokumentationen, Serien, Filme, die tatsächlich das Thema Footwear, Sneaker, Streetwear behandeln. Und in einem zweiten Segment geht es dann eher darum, um die Filme, Serien, in denen einfach ziemlich großes Footwear-Tennis gespielt wird und wo man sagt so, hey, also wenn man sich die anguckt, da ja, kriegt man eigentlich Lust, direkt sein StockX, sein Goat, sein Grailify, sein sonst irgendwas aufzumachen und mal ein bisschen zu stöbern, ob man die Schuhe, das ganze Sneaker-Game, was man da aufgetischt wird, nicht auch irgendwo wieder für den heimischen Schuhschrank nachkaufen kann. Denn wenn der Lockdown vorbei ist, wollen wir auch alle wieder schöne Schuhe tragen und raus damit. Und ja, in diesen zwei Bereichen haben wir uns jetzt einfach mal so ein paar Tipps zusammengestellt. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja auch den ein oder anderen Film oder die ein oder andere Serie oder Doku ja bereits, aber hat trotzdem hier dann auch was zu finden, wo man sagt so, hey, kenne ich noch nicht, gucke ich mir mal an. Das ist das Thema der 71. Episode. Serien, Filme, Dokus, alles so aus dem Sneaker-Bereich.
Die größten Sneaker-Momente made in Hollywood sozusagen, auch wenn das, ja, auch wenn das erste, mit dem wir hier jetzt anfangen, gar nicht made in Hollywood ist, sondern das ist made in Frankreich. Und zwar starten wir mit der OG-Doku der OG-Dokus, und zwar Just Four Kicks. Die kam 2005 raus, ist also dementsprechend auch 16 Jahre alt und, wow, mir fällt gerade auf, genauso alt wie der Schuh, den ich heute am Fuß habe. Macht ihn aber nicht weniger schlecht, also weder den Schuh noch die Doku, sondern ganz im Gegenteil. Also Just for Kicks ist so dermaßen gut gealtert, dass man sich das wirklich auch immer noch heute reinziehen kann. Was daran so toll ist, ist einfach, dass Just for Kicks diese ganze Sneaker-Szene eben auch als Kultur beleuchtet. Natürlich geht es auch darum, was vor allen Dingen 2005 dann, beziehungsweise 2004, man kannte ja noch nicht so sehr in die Glaskugel gucken, aber ja, angesagt ist. Und natürlich spricht man auch über die Thematik. Und natürlich geht's auch darum, warum ein Sammler anfängt zu sammeln und was den Hype dann ausmacht, auch was eine Wertsteigerung ausmacht. Aber eigentlich ist das nur ein ganz marginaler Teil. Vielmehr geht es einfach darum, wie ist diese ganze Szenerie überhaupt entstanden? Vor allen Dingen mit Michael Jordan damals aus den Bereichen Sport, aus den Bereichen Hip-Hop. Was hatten die Breakdancer an den Füßen? Warum ist es dann auf der Straße Kugel gewesen? Warum wollten die Kids das dann plötzlich haben? Wie hat sich das entwickelt? Auch das Thema Nike SB wird angeschnitten, weil ja eben auch 2004, 2005 so die erste Hochzeit von Nike SB überhaupt war. Also all diese Geschichten zusammengepackt und dann mit sehr, sehr vielen O-Tönen von sehr, sehr vielen auch heute noch relevanten Personen aus der Szenerie untermauert und ausgeschmückt und wie gesagt, einfach super gealtert und ein absoluter Tipp für alle Leute, die diese Dokumentation noch nicht gesehen haben sollten. Schaut sie euch an. Da kann man sich wirklich zurücklehnen und einfach auch ein gutes Gefühl für diese ganze Kultur entwickeln.
Ich finde es schön, wie du das beschreibst, also diese Feel-Good-Doku. Irgendwie hat man, wenn man sich die Doku ansieht, nicht das Gefühl, dass an dieser ganzen Sneaker-Kultur, an diesem ganzen Streetwear und Sneaker-Kosmos beziehungsweise dieser gemeinsamen Leidenschaft der Community, in der man sich ja dann da bewegt und die einem da vorgestellt wird, irgendetwas den Sonnenschein trüben könnte, oder? Also selbst wenn da natürlich auch der Riot und den Pigeon Dunk beschrieben wird zum Beispiel.
Ja, oder wenn dir vielleicht ein Schuh vom Fuß bröselt oder du mal halt Release nicht gekriegt hast. Ich glaube, das sind so die einzigen Negativpunkte. Aber ansonsten, ja, also es ist halt wirklich einfach ein schöner Blick auf diese ganze Szenerie. Es ist sehr, klar, mit dem heutigen Blick natürlich irgendwie auch sehr nostalgisch betrachtet. Und man sitzt da dann auch gerne mal so als alter Mensch wie du und ich und denkt sich dann vielleicht, ach Mensch, damals, wie schön war es denn eigentlich? Aber es hat natürlich auch eben so einen Effekt. Und es beinhaltet ja aber auch ganz viel Stilistik, die man heute durchaus ja auch noch haben kann, die man heute auch durchaus noch hat. Oder die man auch vielleicht wieder versuchen kann zurückzuholen. Sprich halt eben einen Community-Gedanken. Sprich einen, man supportet sich gegenseitig, man hilft sich und man sagt sich vielleicht auch mal, wie man an den nächsten Schuh rangekommen ist oder sonst irgendwie was. Ne? Also auch wenn man natürlich vielleicht sagen muss, damals ging es ja vor allen Dingen darum, wo kriege ich diesen Schuh überhaupt her? Beziehungsweise woher weiß ich eigentlich, dass der rauskommt? Ne? Gerade auch wieder beim Thema Nike SB. Es gab keine großartigen Seiten, die dir hätten erzählen können, so ja, dann kommt der Drop oder nicht. Also auch wenn sowas wie Nike SB.org oder Sneaker Talk oder Nike Talk meine ich, oder sonstige Sneakerforen, Crooked Tongs oder sonstiges ja auch so langsam an den Start ging, war es ja trotzdem nicht klar, wann ein Release kommt. Und ich meine, schau dir allein mal unsere Instagram-Stories an. Also wir erzählen ja tagtäglich so, der Schuh kommt morgen, der kommt übermorgen, der kommt in 2-3 Monaten, hier Early Look da drauf, ansonsten hier noch was und wie auch immer. Da gibt es ja wenig, was wirklich von jetzt auf gleich aus dem Nichts kommt. Und das war früher ja noch viel, viel spannender. Das heißt, der Austausch war auch viel stärker. Ne? Und du musstest dich halt auch eben vernetzen, weil sonst hattest du überhaupt keine Schnitte. Du hattest einfach dann gar keine Ahnung, wie du an den Schuh ranzukommen hast. Und gerade so das, was dann eben in einem Support und each one teach one und eine Hand wäscht die andere und so weiter gipfelte, das darf es heute gerne auch wieder oder auch weiterhin.
Ja, absolut, absolut gut zusammengefasst.
Ich finde, es gibt noch ein geiles Zitat von der japanischen Times. Und ich finde, das muss ich vortragen, das passt halt so gut und das fasst das auch sehr zusammen, weil ich meine, wir befinden uns in 2005 natürlich auch noch in einer Zeit, wo man durchaus komisch beäugt wurde, wenn man gesagt hat, so man sammelt halt irgendwie Sneaker. Also zumindest im Vergleich zu 2020, 2021. Und die Japan Times rezensierte den Streifen damals als, Zitat, eine Dokumentation, die mehr eine mentale Krankheit denn Turnschuhe zeige. Und es ist halt, also fasst ganz gut zusammen, wieso die japanischen Times darauf blickt und sagt so, ja, Doku ist eigentlich ganz gut, aber irgendwie verstehen wir nicht so ganz, was der ganze Quatsch dahinter soll. Und das von der japanischen Times. Und wir wollen ja mal nicht außer Acht lassen, dass gerade auch die japanische Sneaker-Kultur eine unfassbar starke und große ist, wenn nicht sogar eine mit der ersten wirklich großen. So, also wie gesagt, man sollte sich diese Doku auf jeden Fall mal zur Brust nehmen, beziehungsweise mal entspannt anschauen. Ich liebe sie immer noch sehr und sie war für mich damals auch auf jeden Fall echt ein Türöffner.
Ja, ganz genauso für mich. Eine Doku, die mir auch persönlich sehr am Herzen liegt und nicht minder ein Türöffner, nicht nur in die deutsche Sneaker-Kultur ist und die deutsche Sneaker-Szene, sondern insbesondere ein Bild der Berliner Sneaker-Szene und Kultur von vor mittlerweile ja knapp 10 Jahren zeichnet. Vor 9 Jahren nämlich, 2012, ist Stare at My Shoes veröffentlicht worden. Ist eine Doku in 3 Teilen, die man sich bei YouTube angucken kann. Insgesamt ist die Länge ungefähr 35, 40 Minuten. Das sind, glaube ich, so immer so 10, 12 Minuten pro Teil. Und innerhalb dieser kurzen Doku von Benjamin Zers und Marin Koch kommen halt wirklich auch wichtige Leute für die Berliner Sneaker-Szene beziehungsweise auch im Allgemeinen für die Sneaker-Kultur zu Wort. Das ist ein Hikmet Zuger, damals noch bei Soulbox. Das ist eine Julia Scheuerer, a.k.a. Sneaker Queen. Mit dabei ist ein junger, gut aussehender Quote. Shoutout an dieser Stelle. Ein nicht minder gut aussehender Tony Toupé. Beide werden, beziehungsweise Tony, auf dem Soulmart angequatscht. Quote vor seinem Sneaker-Regal. Dann ist Marc von Overkill dabei, der damals noch ein bisschen eine Frisur hat, wo man das Gefühl hat, er ist auch von einem jungen Casper inspiriert worden bei der Frisurwahl. Prinz Pi, unser Kumpel Friedrich, den wir in Episode Schieß mich tot, Amadeus, was war das denn, 21?
Ich glaube es war 21.
Ich glaube auch, im Interview hatten. Also richtig viele, richtig coole Leute am Start, die ihre Sneaker-Leidenschaft erklären, die ein bisschen die Sneaker-Kultur erklären und ein Kamerateam, was das relativ nah, relativ direkt und vor allem auch sehr authentisch begleitet. Ich habe mir das jetzt so in der Vorbereitung auf die Episode nochmal so ein bisschen angeguckt und ich finde das, was so schön ist, dass sowohl bei Just for Kicks als auch bei Stare at My Shoes, was mir da auffällt, es ist noch dieses nicht Instagram getrübte, unechte Ding, was man heute halt so oft sieht, so dieses, ja, ja, es muss aber alles in richtig schön aussehen und nee, ich muss mir jetzt erstmal noch 2 Wochen lang überlegen, was ich auf diese Fragen überhaupt sagen will, sodass meine Follower auch irgendwie mein das Image, nee, da wird einfach wie einem der Mund gewachsen ist, über unsere Leidenschaft gesprochen und dieses Authentische, dieses Unverklärte, dieses Ungehübschte mag ich unfassbar an dieser Stare at My Shoes Doku. Und ist für mich definitiv eine Empfehlung. Wenn ihr sie noch nicht gesehen haben solltet, guckt sie euch eh an. Großartig. Man lernt viel in dieser Momentaufnahme. Und wenn man sie gesehen hat und vielleicht das schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht hat, guckt sie euch an. Es ist einfach großartig.
2015 kam dann eine Dokumentation, die hatte einen unfassbar bescheuerten Namen. Und zwar Sneakerheads mit Z. Ey, ich weiß auch nicht, immer dieses, naja, lassen wir das.
Super cool.
Aha, ja, ey, wir müssen noch irgendwas Cooles für die Kids machen. Was machen wir?
Was, das muss jung wirken.
Komm, wir nehmen ein Z anstatt eines S am Ende. Aber warum schreibt man es dann vorne dort so mit S und nicht mit Z? Man jetzt auch Sneakerheads nennen.
Sneakerheads.
Also 2015, mittlerweile 6 Jahre alt, hat zum damaligen Zeitpunkt eigentlich einen ziemlich guten Einblick in die ganze Geschichte gegeben. Also was ist so ein Sneakerhead eigentlich? Beziehungsweise wer bezeichnet sich eigentlich als solches? Und wer darf es nicht? So ungefähr. War auf jeden Fall ein sehr zeitgemäßer Einstieg. Hat so ein bisschen das Thema Resell und Wertsteigerung auf jeden Fall mit reingenommen. Ich meine, 2015 war das auf jeden Fall schon mal ein größeres Thema, als es dann vergleichsweise noch 2005 und bei Just for Kicks der Fall war. Aber ich hatte immer so das Gefühl, das ist so eine sehr kurzweilige Geschichte. Ich würde nicht sagen, das ist die beste Dokumentation, die die Sneaker-Community jemals gesehen hat. Aber es war eigentlich ganz schön so auch als Start. Und es gibt ja auch viele Leute, die haben sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht großartig mit Turnschuhen auseinandergesetzt. Beziehungsweise fingen gerade erst an, so ihr Interesse dafür auszubauen oder das Interesse gerade erst geweckt wurde. Und da empfand ich diese Dokumentation auf jeden Fall als ganz hilfreich, denn eben auch dort wird der kulturelle Part auf jeden Fall beleuchtet und das ist da ja immer ganz wichtig, ne? Also ich will halt auch echt nicht zu alt klingen bei sowas, aber es ist nun mal eine Kultur. Also es geht natürlich darum, Geld auszugeben für etwas, was man sich im Endeffekt anzieht, aber es hat trotzdem einen kulturellen Hintergrund. Und ich meine, wir sprechen nicht über Turnschuhe, weil man so gut mit denen touren kann, sondern weil halt da ganz, ganz viel mehr hintersteckt. Und deswegen ist mir das auch immer so wichtig, dass auch nach draußen zu tragen und dann zu sagen, so Leute, checkt das auf jeden Fall mal aus. Klar, freut euch, wenn euer Schuh das 10-fache wert ist oder freut euch auch nicht, ist ja auch egal, aber es gibt noch was ganz anderes und das sollte irgendwie wichtig sein. Sneakerheads schafft das auf jeden Fall ganz, ganz nett. Ich weiß nicht, das war so mein Eindruck. Wie hat es dir denn gefallen, als du es damals geschaut hast? Auf Netflix kam die, glaube ich, als erstes, wenn ich mich nicht täusche.
Ja, genau. Ne? Ja. Genau, das war, 2016 aber dann auch erst. Ne? Irgendwie, ich weiß, dass das so ein bisschen versetzt.
Echt? Ich meine, ich hätte die 2015 geguckt, aber
echt? Okay.
Muss ich jetzt auch lügen, kann doch 2016 gewesen sein, dass es ein bisschen gedauert hat, ne? Du meinst halt, dass die in den USA auf dem US-amerikanischen Netflix schon veröffentlicht wurde, bevor wir das gekriegt haben. So wie ungefähr wieder schon mal die 6 letzten Folgen der aktuell bei Netflix zumindest zu schauenden Staffel Suits, wo einfach wieder mal 6 Folgen einfach ganz stupide fehlen und keiner weiß warum. Hatten sie davor nämlich auch schon. Egal, ich schweife ab. Wie hat's dir gefallen?
Ja, ich finde, dass Sneakerheads so diesem Z, was dieser Dokumentation anhängt, glücklicherweise nicht gerecht wird. Also es ist nichts irgendwie zu Affektiertes, zu Aufgesetztes. Das Z wird im Prinzip dem Ganzen gar nicht gerecht. Man denkt sich erstmal so, Gott, das kann doch einfach nicht gut sein. Und ehrlicherweise ist es gar nicht so schlecht. Ich finde, der Einblick, der einem da gewährt wird, auch die Machart der Gesamtdoku. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie auch seitdem, glaube ich, nur noch einmal so ein bisschen reingeguckt, weil ich irgendwas Bestimmtes wissen wollte, mich daran erinnern wollte. Ich fand es gut gemacht. Ich fand, es ist ein gutes Entertainment. Es ist vielleicht nicht so dieser besondere Einblick, den man vielleicht mit Stare at My Shoes in Berlin bekommt oder mit Just for Kicks allgemein in diese Sneaker-Kultur. Aber es ist insgesamt gut. Es ist keine Zeitverschwendung. So, das will ich damit eigentlich ausdrücken. So,
ja, das stimmt.
Verschwendete Lebenszeit, es ist ein toller Einblick, es ist ein guter Einblick. Hat mich nicht so umgehauen wie die ersten genannten Dokumentationen. Die waren noch irgendwie was ganz Besonderes. Aber gut gemacht, definitiv. Sollte man auf jeden Fall gesehen haben, wenn man sich gerade die erstgenannten Dokus, das eine ist halt natürlich sehr Berlin-lastig und das andere ist halt 10 Jahre älter, sich in dieses etwas neuere Sneaker-Game schon so reinfinden will, dann ist Sneakerheads von 2015 definitiv eine Empfehlung.
Eine weitere Empfehlung, die wir aber durchaus auch schon ein paar Mal ausgesprochen haben, aber ich denke, an dieser Stelle sollte das nicht zu kurz kommen, ist auf jeden Fall Season 1, Episode 2 von Abstract und zwar mit Tinker Hatfield. Die kam im Februar 2017 raus, auch auf Netflix. Also Abstract ist eine Dokumentationsreihe von Netflix über die verschiedensten Bereiche, wie eben halt Sneaker-Design oder auch Autodesign oder Architektur und Fotografie und Illustration und so weiter und so fort. Und ist mittlerweile aber auch auf YouTube zu finden, also dementsprechend auch für Menschen, die 2021 keinen Netflix-Account haben sollten. Soll es ja auch noch geben. Können sich das auch kostenlos bei YouTube reinziehen. Ich finde es ja immer wieder schön, sich das anzugucken, wie Tinker Hatfield so gezeigt wird, beziehungsweise wie sein Lebenswerk, sein Schaffen, seine Kreativität und seine Arbeit nachverfolgt wird, woher er die Inspiration zum Air Max 87 genommen hat, wie dieser Kontakt oder Erstkontakt mit Michael Jordan beim Jordan 3 war und wie daraus dann eben nicht nur eine Legacy entstanden ist, die ihresgleichen sucht, sondern eben auch eine sehr freundschaftliche Zusammenarbeit, so scheint es zumindest. Aber ich finde, du hast das irgendwann mal sehr gut zusammengefasst, als du gesagt hast, man sieht immer diesen Tinker Hatfield, diesen surfenden Sneaker-Hippie. Weißt du, erst mit dem Longboard, dann mit dem Surfbrett, dann hat er da noch einen VW-Bulli stehen. So. Ja, das stimmt, das ist schon ein bisschen so gute Laune, alles ist fröhlich. Gut, Tinker Hatfield erzählt zwar zwischendurch auch manchmal so, dass er schlaflose Nächte hatte, weil er an Designs arbeiten musste. Und ich habe generell auch das Gefühl gehabt, dass Nike anscheinend Tinker Hatfield immer sehr spät gesagt hat, wenn so ein Release fertig sein musste. So nach dem Motto, Tinker, pass auf. Sagen wir so, in 72 Stunden bräuchten wir schon so den ersten Prototypen. Wie sieht's aus? Und Tinker Hatfield, Mist, da muss ich alle Termine absagen. Jetzt bleibe ich mal im Büro sitzen und arbeite mal kurz durch. Also so dieses Gefühl hat man die ganze Zeit. Ich glaube einfach, dieser Mann hat unfassbar viel gearbeitet. Aber er hat ja auch unfassbar viel Großes geschaffen. Aber wie gesagt, so deine Beschreibung dieses surfenden Sneaker-Hippies, finde ich, trifft es da sehr, sehr gut.
Ja, ich fand es so, also auch diese Opening-Sequenz, in der da an dem, ich weiß gar nicht, wirkt auf mich, als wäre es Vulkangestein, auf jeden Fall so dunklen Kieselstrand steht und mit seinen Füßen in Richtung Wasser läuft. Und ja, da denkst du schon so, okay, habe ich mich irgendwie bei Netflix verklickt? Ist das hier Abstract oder gucke ich mir gerade Gefährliche Brandung an? Also das ist mir tatsächlich so hängen geblieben. Es ist natürlich ein toller Hintergrund, den man da dann von ihm bekommt, eben dieses Persönliche, diese persönlichen Einblicke, die O-Töne aus den Interviews mit Wegbegleitern wie einem Andre Agassi oder einem Michael Jordan dazu. Das ist schon super interessant, auch so seine Einflüsse, so nicht nur aus der Architektur, sondern auch aus dem Sportbereich, die dann zu seinen Designs ja auch führen. Das ist ein super interessanter Einblick. Selbst wenn ich das, wie gesagt, ein bisschen, guckt's euch mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr es gemacht habt, ja, vielleicht denkt der eine oder andere ja auch ein bisschen wie ich so. Es ist ein bisschen übertrieben viel. Hey, ich habe eine super aufgeräumte Garage. Guck mal, mein T1, was geht ab? Ist mir eine Spur zu dick aufgetragen. Aber letztlich schmälert das ja nicht den Inhalt. Und dieser Inhalt, der da vermittelt wird, ist grandios.
Du hast es auch eingangs schon gesagt, also sowas kann natürlich, also der Genuss von derlei Serien, Dokumentationen, Filmen, über die wir ja heute sprechen, so kann natürlich dazu führen, dass man plötzlich, ich sag mal so, die Kreditkarte zückt und derlei Dinge dann wieder kauft. Aber auch das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, diese Episode mit Tinker Hatfield, dass ich halt direkt einen Jordan 3 bestellt habe. Und wie gesagt, damals ging das ja auch noch. Da konnte man auch ohne Probleme hier und dort nochmal einen Turnschuh kaufen, auch wenn er schon seit ein paar Monaten auf dem Markt war. Aber das war wirklich der Punkt. Ich habe halt gesagt, so, ey, ich finde den Jordan 3 gut aber muss ich jetzt gerade selbst eine haben? Nö. Und dann habe ich mir diese Dokumentation angeguckt und habe überhaupt erstmal die Tragweite verstanden. Also mir war natürlich damals schon bewusst, dass das Tinker Hatfields erster für Michael Jordan war und dass der natürlich auch eine gewisse Legacy hat und dass damit vieles angefangen hat. Aber wenn man ihn so darüber sprechen hört und auch Michael Jordan und dann auch diese Story, wie Michael Jordan ja eigentlich gar keinen Bock mehr auf Nike hatte. Also von vornherein ja schon wenig Bock auf Nike. Eigentlich wollte er zu Adidas. Dann hat Nike ihm aber den besten Deal gegeben. Er konnte seinen Namen in den Schuh mit einbringen und ja, die Kohle hat auch gestimmt. Aber dann sitzt er da, ist irgendwie mit dem Einer nicht so ganz zufrieden, mit dem Zweier sowieso nicht, den er kaum gespielt hat, weil er verletzt war und will dann nicht. Und seine Mutter sagt jetzt komm und er kommt total spät und war noch beim Golfen. And then I took it personal. Ja genau, and then he took it personal und dann sitzt er da und dann kommt so ein Tinker Hatfield um die Ecke und ist so, hey Mike, wir haben dir jetzt nicht nur diesen Jordan 3 kreiert, sondern noch einen passenden Tracksuit und dies und das und hat's geschafft, ihn dazu zu überzeugen, halt einfach bei Nike zu bleiben. Was daraus geworden ist, ist halt pure History, aber da hat's da bei mir nochmal Klick gemacht und war so, okay, also jetzt mal ehrlich, klar, der Jordan 3 wird jetzt nicht meine allerliebste Jordan-Silhouette aller Zeiten, aber sie ist super und ich brauche diese Historie einfach im Schrank. Es geht ja nicht, dass ich keinen Jordan 3 habe, sondern dann habe ich mir den direkt in True Blue bestellt und so geht einem das sicherlich auch bei diversen anderen Dokumentationen über die und Filme und Serien, über die wir sprechen werden. Ich glaube, nur bei einer einzigen wird es nicht so sein und das ist die folgende auf unserer Liste und ich kann diesen Rant nicht nochmal aufmachen, Simon, ich überlasse dir diese WDR-Doku namens Sneaker, der große Deal mit den Turnschuhen. Aus dem Jahr 2020.
Ja, ich glaube, um das Ganze auch ein bisschen versöhnlicher jetzt in einem Abschluss zu bringen, bewege ich mich jetzt gerade zwischen Verhütungsmittel und Aphrodisiakum. Das Verhütungsmittel, um ja das zu machen, was Amadeus nach Abstract gemacht hat, sich nämlich einen 3er Jordan zu kaufen. Wenn ihr keinen Bock habt, die Kreditkarte nach dem Genuss einer Sneaker-Doku zu zücken, dann ja tatsächlich, guckt euch Sneaker, der große Deal mit den Turnschuhen an. Beleuchtet halt tatsächlich sehr stark das Resell-Thema innerhalb des Sneaker-Games. Es kommen Reseller zu Wort, wie ein, ich glaube, gewisser Daniel war das, glaube ich, irgendwo aus dem Ruhrpott und erklärt halt einfach, wie er sich gefühlt sein Studium mit Resellen finanziert und ja, dass das halt einfach eine gute Geldquelle ist. Im Prinzip macht der WDR nichts anderes als mit allerlei Experten, ob das ein Willi als Influencer ist, ein Till Jagler als so Brand Ambassador von Adidas, aber gleichzeitig natürlich auch als irgendwie eine Personality in diesem Sneaker-Streetwear-Bereich oder auch Hikmet, der da zu Wort kommt, ist es eine Doku, die dann aber doch zu wenig auf die kulturellen Aspekte eingeht, obwohl man sich Menschen vors Mikrofon und die Kamera gesetzt hat, die das tun könnten und sich dafür zu sehr darum kümmert, zu sagen, hey, setzt euch mal bitte ein bisschen häufiger vor euren Laptop und drückt F5, sodass ihr es auch schafft, bestmöglich die Schuhe wegzugrasen, denn ihr könnt echt richtig scheiße viel Geld mit den Schuhen verdienen und wenn ihr keinen Bock auf F5 drücken habt, benutzt doch mal die Sneakers-App. Bots gibt es übrigens auch, ist illegal, aber gibt es, wollen wir nur mal an der Stelle gesagt haben. Ne, es ist so ein bisschen so, ja, mach mal schnelles Geld mit Sneakern, dieses Kulturding, ja, hat man irgendwo mal gehört und die Leute, die wir da vor der Kamera, die kennen das auch irgendwo her, aber eigentlich ist es uns scheißegal. Ich finde, es ist ein bisschen zu einseitig und deshalb ist diese Doku einfach das Verhütungsmittel beziehungsweise der große Schutz für eure Kreditkarte. Wenn ihr keinen Bock habt, Schuhe zu kaufen, guckt diese Doku. Wenn ihr aber richtig steil gehen wollt und sagen wir es mal so, PayPal ready seid und das Konto glühen lassen wollt, was ist dieser Dispo-Rahmen? Leck mich an Arsch, ich will all diese Schuhe haben. Dann seid ihr bei Complex ganz richtig. Complex Sneaker Shopping mit Joe LaPuma ist eine dieser Geschichten. The Blueprint, beispielsweise die Episode mit Ronnie Fike, eine andere Complex-Geschichte. Und neben zahllosem Video Minuten und Stunden aus dem Complex Imperium gibt es dann doch diese eine Doku-Reihe und zwar die Soul Origins, die halt so viele, so schöne Hintergründe beleuchten, dass es halt einfach nur ein Fest ist. Ich nehme jetzt mal sinnbildlich dafür die Berlin-Episode, die letztes Jahr im Sommer erschienen ist, in der das Thema der Berliner Mauer als Geburtsstunde für die deutsche Sneaker-Kultur genommen wird, was einfach schon mal ein so schönes Bild, ein so schönes Thema ist, dass es halt einfach nur grandios ist. Das zeigt schon, wir beginnen mit einem kulturell bzw. einem geschichtlich relevanten Moment, der dafür gesorgt hat, dass auf einmal, ja, gefühlt alle Cool Kids aus, ich drücke das so einfach aus, ne, aber alle Cool Kids aus Ost-Berlin sagen konnten so, okay, jetzt kann ich endlich rüber und kann mir endlich die Schuhe aus dem Westen holen, die ich schon immer haben wollte. Was ja tatsächlich, in sehr einfach ausgedrückt, aber nichts anderes passiert ist. Man hatte Zugang zu Produkten, man hatte Zugang zu Dingen auf einmal im Osten, die man vorher nicht hatte. Und ja, auch schon in der Zeit davor, wo natürlich dann geguckt wurde, davor und danach, dass man an die Sachen rankommt. Hikmet erzählt eine schöne Geschichte, wie er an seinen ersten Adidas Superstar gekommen ist und durch einen großen Fehler seines Kumpels aus den USA an einen Colorway gekommen ist, der hier in Europa eigentlich gar nicht erschienen ist und so super limitiert war, dass die Leute einfach ausgerastet sind und er gemerkt hat, so, okay, das ist jetzt ein krasser Flex, ich möchte mehr davon. Und ja, das ist eine schöne Geschichte, in der es dann weniger um die Virgils und die Kanyes und die Don Cs und die Kikos dieser Welt geht. Da geht es tatsächlich um die deutsche Sneakerkultur im Zusammenhang mit Zeitgeschehen und mit zwei großen Brands aus Deutschland, Adidas und Puma, die eben auch ein großes Stück dieser Geschichte mitgeschrieben haben und auch nach wie vor mitschreiben. Das heißt also, da dieses angekündigte Aphrodisiakum, dieses Feel-Good-Stückchen Dokumentation kriegt ihr auf jeden Fall bei Complex, nennt sich Soul Origins, beziehungsweise checkt einfach Complex aus, da gibt's sehr viele gute Videos, nicht wahr?
Ich finde diese NYC, Tokio und Paris Folgen, abseits der Berlin Folge natürlich, einfach wunderbar, weil sie, wie du schon sagst, auch einfach so ein bisschen den jeweiligen Standpunkt, also Standort, dann noch halt mit aufgreift und auch nochmal zeigt, so, wie hat sich das denn da eigentlich entwickelt? Warum ist Tokio denn so ein Hotspot für den Air Max 1 und für den Air Max 95? Und dann halt in New York natürlich auch die ganze Story rund um Dave's Quality Meet und den DQM und alles das, was auch irgendwie sehr legendär, sehr ikonisch ist. Vielleicht ergänzend noch, es gibt natürlich auch eine großartige Dokumentation aus dem letzten Jahr im Rahmen des 30-jährigen Geburtstags vom Air Max 90, die Nike rausgebracht hat. Nike hat natürlich auch nochmal eine Dokumentation zu Nike SB Dunks rausgebracht, auch die ist sehr, sehr gut. Aber all das spielt so ein bisschen auch in diese ganze Szenerie oder in diese Art von Complex Soul Origins rein. Und ich finde, dass, wenn man dann schon auf YouTube ist und sich halt eben die Soul Origins Episoden reinzieht, die sind jetzt mittlerweile auch schon in der zweiten Season, also gibt's ein bisschen mehr zu gucken, dann kann man die anderen Sachen noch mal mit dranhängen.
Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, wo du noch diese zusätzlichen Nike-Dokus erwähnt hast, ist natürlich auch die Masters of Air Mini-Doku.
Auf jeden Fall.
Über die ganzen Masters of Air, die dann, das hat der Eisberg in dem Interview, was wir vor kurzem mit ihm hatten, ja auch erwähnt, ja, natürlich gar nicht so viel Einfluss auf den Air Max 1 Master hatten, wie man sich das immer so schön gedacht hat oder gehofft hat in seinem kleinen idealistischen Sneaker-Sammler-Köpfchen, aber eine super Doku haben sie rausgehauen, die dann halt diese Masters of Air auch nochmal vorstellt und ein bisschen begleitet.
Das ist definitiv was man sich online anschauen kann, etwas, was ich mir heute vielleicht auch noch online anschauen könnte, aber auch tatsächlich in Form einer VHS-Kassette, ja, einer Videokassette, ist tatsächlich Wildstyle. Wildstyle gilt ja als der Hip-Hop-Film schlechthin und wenn jemand sagt, nein, es ist nicht der Hip-Hop-Film schlechthin, dann wäre es wahrscheinlich Beat Street. Beide liegen nur knapp ein Jahr auseinander. Wildstyle kam 1983, Beat Street 1984. Beat Street konnte man aber in Deutschland tatsächlich ein bisschen früher sehen. Wildstyle schwappte dann eher später rüber. Das hatte damit zu tun, dass Beat Street tatsächlich auch vom ZDF mitsupportet wurde. Das heißt also, da hatte man auf jeden Fall eher die Möglichkeit, mal nachts sowas zu gucken. Ich habe das 1984 noch nicht getan, da war ich nämlich noch nicht auf der Welt, aber kurz danach so ungefähr. Und beide Filme zeigen natürlich die damals aufkeimende Hip-Hop-Kultur, gerade in New York, weil da wurde Hip-Hop natürlich geboren. Und zeigt halt eben auch das, was man später auch in Deutschland eben als Kultur zu verstehen hatte. Sprich also, bei Hip-Hop geht es nicht nur ums Rappen, also um die Musik, sondern es geht um DJing, es geht um Breakdancing und es geht um Graffiti. Und vor allen Dingen Graffiti als eigentlich erster Bestandteil dieser späteren Hip-Hop-Kultur zeigt dann halt sehr schön so, wie die ersten Trains fahren, wo die Leute halt in die Yards Bomben gegangen sind, dann wie da die Blockpartys zustande kamen, dass DJs aufgelegt haben, wie der Breakbeat sich entwickelt hat, wie dann Leute im Endeffekt erstmal so ein bisschen so ins Mic naja, gerappt haben, kann man es fast schon nicht nennen, aber so die das Publikum halt angestachelt haben und dann wurden so die ersten Raps da raus und durch die Breakbeats entwickelten sich halt die Loops und die Leute konnten besser drauf rappen, die Breaker konnten besser drauf tanzen. Aber was hatten die Breaker eigentlich an den Füßen, die B-Boys und Fly-Girls? Das waren dann halt Puma Sway, das war Adidas Superstar und wie hat sich das dann alles entwickelt? Also all das sieht man ganz wunderbar in Wild Style und in Beat Street, also zwei der ikonischsten und auch heute immer noch sehr, sehr wichtigen Hip-Hop-Filme. Und ja, wie gesagt, also wenn noch einer einen Videorekorder hat, meldet euch. Ich kann die VHS-Kassette gerne zu Unterrichtszwecken auch nochmal verleihen. Aber so dann und wann kommt auch mal das öffentlich-rechtliche Fernsehen auf die Idee, die Dinger wieder zu übertragen. Und ansonsten, das Internet sollte da auf jeden Fall helfen. Kurz nach Beat Street, um genau zu sein, zwei Jahre später kam dann ein anderer sehr, sehr wichtiger Film für, naja, die Zeit vor allen Dingen, aber auch für unsere ganze Sneaker- und Streetwear-Kultur, und zwar Spike Lee's She's Gotta Have It.
Ganz genau. Jeder von euch, die Hand lege ich jetzt auf die heiße Herdplatte oder ins Feuer oder wohin auch immer sprichwörtlich, jeder von euch da draußen kennt bestimmt Mars Blackman. Woher? Aus den Jordan-Werbespots, richtig? Amadeus, ich bitte dich, stimm mir einfach zu.
Ja, natürlich. Ich bitte dich.
Mars Blackman ist eine Ikone, was ich tatsächlich etwas länger gebraucht habe, weil ich den Film auch erst sehr spät gesehen habe, ist, dass Spike Lee den Charakter von Mars Blackman für den Film She's Gotta Have It entwickelt hat, der im Deutschen, glaube ich, auch einen anderen Namen hatte, nämlich den Namen der Hauptfigur, und das ist Nola Darling, und die spielt eine Frau, die näher in den 80er Jahren etwas tut, was damals noch nicht so alltäglich ist, nämlich sich als starke und als sexuell unabhängige Frau positioniert, und sie hat mehrere Verehrer und sie findet an jedem Mann irgendwie etwas Tolles, aber sie sagt sich ja, naja, nur weil sie an jedem der Kerle, einer davon ist übrigens Mars Blackman, etwas Tolles findet, muss sie sich jetzt noch lange nicht für einen dieser Kerle entscheiden und sich dauerhaft binden. Sie ist, ja, steht für sich selbst und sie kann ihre Freiheit behaupten und sie ist nicht abhängig von einem Mann. Das ist ja der erste Film von Spike Lee. Ich hoffe, dass ich das in aller Kürze auch zufriedenstellend zusammengefasst habe. Spike Lee, der in diesem Film Regie geführt hat und eben auch als Mars Blackman in diesem Film selbst auftaucht, dem ist es unfassbar wichtig, dass er in seinen Filmen das trägt, worauf er Bock hat. Das sind Jordans. Entsprechend auch in diesem Film zu sehen am Fuße von Mars Blackman. Eben Sneaker, in dem Fall der Dreier Jordan, meines Wissens nach, der Zweier Jordan ist im Film zu sehen. Auf jeden Fall die frühen Jordan-Modelle. Und da setzt Spike Lee einen Anfang von etwas, was er später, ich habe es ja schon gesagt, fortgesetzt hat. Unter anderem gleich in seinem nächsten Film.
Do the Right Thing. Das ist wohl mitunter einer der bekanntesten Spike Lee-Filme, mit der ikonischen, legendären und viel häufig zitierten Szene eines Jordan 4s und einem Fahrradreifen. Und im schlimmsten Falle trug der Typ, der mit dem Fahrradreifen über diesen Jordan 4 fuhr, auch noch ein Boston Celtics-Trikot. Das ging natürlich gar nicht, vor allen Dingen nicht für Leute, die Michael Jordan-Fans waren oder sind. Die Rivalität von den Chicago Bulls gegen die Boston Celtics und dann auch zum Beispiel Larry Bird versus Michael Jordan sollte ja allseits bekannt sein. Diese Szenerie ist natürlich einfach so unfassbar lustig, wie die zusammenstehen, halt er den Jordan 4 trägt, dann der Typ mit dem Fahrrad so über den Fuß fährt, die sich dann aufregen, ah nein, er ist schmutzig und so weiter, aber gleichzeitig halt eben auch zeigt, dass es nicht einfach nur um einen Sportschuh geht und auch noch nicht mal mehr nur darum, dass dieser Sportschuh gerade neu ist, sondern halt eben ein Statussymbol ist, das man sich hart erarbeitet hat, dass man mit harter Münze zahlen musste und das für etwas steht. Und das kann man nicht einfach so lapidar halt irgendwie dreckig machen oder sich von irgendeinem Typen mit einem Fahrrad halt drüber fahren lassen. Also wie gesagt, eine legendäre Szene, großartig, und Do the Right Thing, auch von der Stilistik her einfach ein Film, der sehr gut auch nochmal so diesen Style und diese Ambition, die Wild Style und Beat Street hatte, auch sehr gut dann halt eben in die 89er überträgt und eigentlich bis heute auch nicht viel von dieser Schönheit und von dieser Stilistik verloren hat, wie ich finde.
Und Do the Right Thing auch mit einem ganz großartigen Cast ausgestattet.
Oh ja, definitiv.
Also natürlich neben Spike Lee, der da mitspielt, sind da auch zum Beispiel noch Samuel L. Jackson zu nennen. Rosie Perez, auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Kleiner Spoiler an der Stelle. Oder auch, was ich ja ganz großartig finde, Giancarlo Esposito, den man jetzt vielleicht auf den Namen erstmal nicht direkt kennt. Wer Breaking Bad gesehen hat und sich an Gustavo Fring erinnert, der wird dann sagen, ah, das ist Giancarlo Esposito. Ja, und der hat schon den Do the Right Thing mitgespielt. Tja, schließt sich ein Kreis.
Definitiv. Jetzt kommen wir zu etwas, was auf der Liste wohl mit eine der wichtigsten Serien überhaupt ist, gerade wenn man über das Thema Sneaker und Streetwear spricht oder halt auch generell Popkultur. Wie soll das eigentlich anders sein? The Fresh Prince of Bel-Air. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Simon, aber ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Eine unfassbar wichtige Absolut. Serie. Es hat immer unfassbar viel Spaß gemacht, sich das anzugucken, egal ob man 5, 6, 7 Jahre alt war, als sie das erste Mal lief oder jetzt auch im Rückblick. Ich meine, Netflix hat sie zuletzt ja erst wieder online gestellt. Das heißt, man kann in den Genuss dieser Folgen kommen. Von 1990 bis 1996 lief diese Serie mit Will Smith. Und damals sagte der Produzent zu Will Smith noch, hey, du solltest dir, wenn du die Möglichkeit hast, an deinem Charakter mitzuarbeiten, auf jeden Fall einen Namen überlegen, mit dem du den Rest deines Lebens gut klarkommen kannst. Weil höchstwahrscheinlich, wenn diese Serie ein Erfolg wird, und das sieht gar nicht mal so schlecht aus, wird man dich darauf reduzieren, dachte sich Will Smith, na dann nenne ich den doch einfach nach mir selbst. Also dementsprechend ist Klein Willy aus Philadelphia ins wunderschöne Bel Air gezogen und hat unfassbar viele großartige Sneaker-Momente. Am bekanntesten wahrscheinlich die Air Jordan 5 Geschichten, also der Air Jordan 5 Grape und der Air Jordan 5 Fire Red, gerne ohne Laces getragen und vor einigen Jahren dann auch eben als Will Smith bzw. Fresh Prince of Bel-Air Edition nochmal rausgekommen, eben auch ohne Laces. Ist natürlich ikonisch, man denkt dran zurück, aber diese Serie lebte ja vor allen Dingen davon, dass es ja auch was sehr Zeitgeistiges hatte. Das heißt, Will Smith hat dann in den Jahren darauf halt natürlich auch einen Air Jordan 6, einen Infrared White, einen Air 180 Ceramic, einen Air Trainer SC, einen Air Jordan 9, einen Air Penny 1 und zu guter Letzt natürlich auch einen Air Jordan 11 getragen, und zwar den Columbia Blue in der allerletzten Szene ever, wo er in dem leergeräumten Wohnzimmer steht, sich nochmal nach links und rechts umguckt und weiß, diese Serie, aber auch halt eben dieses Leben ist jetzt vorbei und dann halt eben diese Serie auch verlässt bzw. abschließt. Also von daher sehr, sehr viele großartige Momente. Ich meine, in der Serie wurde ja auch häufig genug Basketball gespielt, also auch von daher kam da auch sehr viel Basketball-Schuhwerk zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Cameo-Auftritte auf jeden Fall, auch ein sehr unangenehmer von Donald Trump, der glücklicherweise nur so eine halbe Minute dauert und in der keine gute Figur macht, so wie in seinem ganzen Leben wahrscheinlich. Aber auch halt ansonsten, also es ist immer wieder schön, sich diese Serie anzugucken, eben halt auch, weil sie viele Themen aufgreift, die selbst in den USA damals, aber dann vor allen Dingen auch nicht in Deutschland, so sonderlich großartig gespielt wurden. Wie beispielsweise Diskriminierung von schwarzen Mitbürgern oder wie zum Beispiel halt die ganzen Problematiken, die durch so etwas entstehen, Ungleichheiten oder halt eben auch häufig dieses, naja, jetzt lebt man halt irgendwie in diesem Saus und Braus Bel Air Ding, aber eigentlich haben die sich ja auch von unten nach oben gekämpft, beziehungsweise kamen ja auch irgendwo wo ganz anders her und wie ist das eigentlich? Wie hat man damit umzugehen? Wie kann man damit umgehen? Welchen Dingen wird man ausgesetzt? Auch halt einfach eine sehr starke Frauenrolle wurde zumindest in der, ich glaube in den ersten 3 Season war Tante Vivian ja noch von einer anderen Person gespielt, das switchte dann ja. Oder vielleicht waren es auch nur die ersten 2, da bin ich gerade nicht sicher. Aber gerade so die Anfangstante Vivian hatte eine sehr starke Frauenrolle auch, was auch für die damalige Zeit nicht das Normalste der Welt war. Also von daher hat diese Serie sehr, sehr viel richtig gemacht und ist auch im Rückblick zu betrachten auf jeden Fall immer noch ganz schön. Abseits natürlich des klassischen und auch hier wiederhole ich mich zwar gerne, aber ikonischen Intros. Und da vielleicht auch noch ein Fun-Fact, es ist ja auch so, dass DJ Jazzy Jeff mitspielt, der natürlich auch irgendwie sich selbst spielt, also zumindest nicht in der Idiotie seiner Rolle, aber halt vom Namen her. Und auch er und Will sind ja Freunde, das waren sie im wahren Leben auch. Und natürlich waren sie auch zusammen Musikduo. Und es hieß damals ein bisschen so, dass Will Smith meinte, ey, Jazzy, hilf mir doch mal halt bei meiner Musikkarriere, weil DJ Jazzy Jeff war damals schon ein sehr anerkannter DJ und Produzent. Und er sagte dann so, aber ich habe ja auch so Schauspielambitionen und sollte da mal was in die Richtung passieren, hol ich dich da rein, und gesagt, wie getan, war es dann halt auch so, dass so eine Hand wäscht die andere und dann haben die beiden halt eben in dieser Serie mitgespielt, eben halt auch diesen Song produziert, der Rest von Quincy Jones arrangiert, den man höchstwahrscheinlich kennen könnte, wenn man vielleicht an so die wichtigsten Musikstücke der 90er Jahre denkt, an gefühlt alle Michael Jackson-Platten, Whitney Houston und hast du nicht gesehen. Also was für eine geile Konstellation auch für so eine, im Endeffekt so eine Sitcom. Die, wie lang sind so Folgen? 23 Minuten oder so? Es war wahnsinnig gut und ich habe mich auf jeden Fall, als Netflix sie zurückgeholt hat, dabei erwischt, irgendwie einfach Folge nach Folge nach Folge nach Folge zu gucken und mich wieder wie so der damalige 8-9-Jährige zu fühlen, der samstags morgens immer aufgestanden ist, um sich vor den Fernseher zu setzen, weil dann die geilen Sitcoms liefen, unter anderem halt eben Fresh Prince of Bel-Air.
Ja, das ist tatsächlich eine ikonische Serie insgesamt, wenn man sich nicht nur für Sneaker interessiert, sondern wie du es auch gesagt hast, so diese kulturellen Momente, aber auch teilweise politische Statements zu setzen, gesellschaftskritische Statements zu setzen, beziehungsweise Themen anzusprechen, die man in so einer Sitcom, wie du es gerade geschrieben hast, mit so 20, 25 Minuten Episodenlänge vielleicht nicht direkt erwarten würde. Und das Sneaker Game von Will Smith einfach unerreicht, was das betrifft, zumindest auf dem Sitcom-Level. Wenn wir jetzt auf die große Leinwand gehen, das Ganze ein kleines bisschen verlängern, sagen wir mal so in Richtung 90 bis 120 Minuten, dann sind wir im Jahr 1997 angekommen und sprechen über den Film Space Jam.
Wie kann es auch anders sein? Also den müssen wir natürlich mit in diese Liste holen, weil ich meine, das ist der Michael Jordan, der mit Bugs Bunny gegen Aliens spielt. Also wie absurd kann ein Film eigentlich noch werden? Und alle Leute, die die Dokumentation über die Chicago Bulls und Michael Jordan namens The Last Dance geguckt haben oder unsere Episode dazu gehört haben sollten, denen sollte auch klar sein, klar, das ist natürlich auch Thema in dieser Dokumentation. Und da natürlich auch nochmal spannend, dass man Michael Jordan eben in einer Saison erwischt hat, in der er sich eigentlich in einer Vorbereitung befand. Der kam gerade wieder vom Baseballspielen, hat dann so ein bisschen noch die Chicago Bulls in eine gute Playoff-Situation gebracht, aber es hat alles nicht so ganz geklappt. Er war also dementsprechend auch ein bisschen abgefuckt und hat sich gedacht, nee, das wird im nächsten Jahr anders laufen. Musste also dementsprechend super viel dafür trainieren, gleichzeitig aber auch diesen Filmvertrag umsetzen und Space Jam drehen. Und so hat man ihm ja einen eigenen Dome gebaut, eine eigene Trainingshalle, eine eigene Trainingsfazilität, in der er sich dann in den Zwischenpausen seines Drehtages mit anderen Spielern, mit anderen hochkarätigen Spielern gemessen hat auf dem Court. Und bevor die Saison dann wirklich losging und in der er halt eben die ganze Zeit durchgehend den Air Jordan 11 getragen hat, vor allen Dingen den Elva Concord, bis dann in die Playoffs dann auch auf den Brad geswitcht wurde, gab es halt noch einen anderen Colorway und das ist dann der später sogenannte Space Jam Colorway. Also trug er halt eben auch den Air Jordan 11 in Space Jam und hat mit Bugs Bunny, ich glaube sogar einen Dunking von der Mittellinie durchgezogen, ne? Fast wie im wahren Leben.
Ja, wenn man heutzutage irgendwas von der Mittellinie sehen muss, muss man sich den neuen LeBron James Signature Shot angucken, nämlich den LeBron James Logo 3. Er stellt sich auf das Logo deiner Mannschaft und feuert einfach ab und trifft. Das ist so ein klassischer LeBron James, denn nicht nur Steph Curry kann von far downtown shooten. In Space Jam, ja, du hast es gerade gesagt, es sind halt viele, viele ikonische Momente. Der Space Jam 11er ist drin. Zuvor spielt Jordan aber erstmal noch mit einem Jordan 10. Die ersten Trainingsspielchen, so zur Vorbereitung. Und wenn man ganz genau hinschaut, ja, dann sieht man noch Bill Murray mit einem Zweier Jordan Chicago, der dann auch noch gerne mitspielen möchte. Also, von vorne bis hinten sind in diesem Film gute Schuhe zu sehen. Michael Jordan trägt auch noch, das ist dann diese Szene, wenn er, ich glaube, das erste Mal aus dieser Toon World zurück, ich bin gar nicht sicher, auf jeden Fall steigt er, oder war das, als er zurückkommt? Ich bin nicht ganz sicher. Er sitzt auf jeden Fall auf dem Rasen und trägt einen Air Max Tri-X. Also auch da
ja,
so
stimmt,
der...
stimmt.
Ganz normale Running-Schuh ist auch noch irgendwie untergebracht, den Nike in dem Jahr verkaufen wollte.
Einfach mal alles reingeworfen, was
Sean
geht.
Sean Bradley, Charles Barkley, Pat Ewing, alle tragen natürlich auch ganz gute Schuhe. Aber du hast es schon gesagt, der Elva Space Jam ist eigentlich das Flaggschiff, der Star, der heimliche Star dieses Films. Und ja, wird da dann doch sehr, sehr gut in Szene gesetzt und promoted. Also ja, der der Film grandios und das Sneaker-Game ganz, ganz gut. Ich wette auch, den Film haben sehr viele von euch geschaut. Wenn ihr noch nicht so auf das Sneaker-Game geachtet habt, schaut ihn euch nochmal an, sind einige gute Schuhe zu entdecken.
Ich finde eigentlich, dass man mit Space Jam den ganzen Bereich Filme, Serien und Dokumentation sehr gut abschließen kann, aber es gibt natürlich noch durchaus einige andere und wir haben dann noch eine kleine Liste der Honorable Mentions. Keine gute O-Schuhen-Liste ohne Honorable Mentions. Also, weil da gibt's einfach noch ein bisschen was, was an dieser Stelle erwähnt gehört. Auch wenn es dann nicht die Filme oder Serien sind, die sich einfach mit dieser Thematik beschäftigen, wo ganz klar ist so, okay, hier geht's um Sneaker und Streetwear, sondern wo es vielleicht so ein bisschen unter der Hand passiert. Und da gibt es ein paar sehr, sehr großartige Hollywood-Filme, über die es auf jeden Fall noch kurz zu sprechen lohnt. Beispielsweise Terminator 1 von 84. Also, hallo, John Connor trägt einen Nike Vandal in Black und Silver. Legendär.
Ikonisch. Und ne? Was ich auch stark finde, das ist in Terminator 5, also Terminator Genesis, der Film, der mehrere Zeitlinien nochmal zusammenbringt, nochmal aufgegriffen wird. CGI macht möglich, dass der alte Arnold Schwarzenegger Terminator den jungen Arnold Schwarzenegger Terminator aus 1984 wieder trifft. Und genauso wird es nochmal möglich gemacht, dass diese Supermarkt-Szene aus dem ersten Terminator-Teil mit John Connor nochmal nachgespielt wird. Und von vorne bis hinten einfach so grandios, dass selbst die eigene Terminator-Reihe das nochmal aufgegriffen hat, um dem Ganzen halt auch einfach Tribut zu zollen.
Wer auch Nike Vandals getragen hat, was man auch gerne mal vergisst, wenn es um folgenden Film geht, und zwar um Back to the Future 2, ist Doc Brown. Der hatte nämlich Nike Vandals an, während Nike natürlich den Nike Air Mac an die Füße von Michael J. Fox, a.k.a. Marty McFly, gepackt hat. Also, wenn es eigentlich um einen der größten Hollywood-Sneaker-Momente geht, dann eigentlich um den Nike Air Mac. Also da ranken sich Mythen. Da wurde aus einer Filmrequisite, aus einem, ich sag mal, halb witzigen, halb verrückten Gedanken eines Tinker Hatfields, eben einen selbstschnürenden Schuh namens Nike Air Mac zu produzieren, ja wirklich irgendwann etwas produziert. Und wenn wir uns heute angucken, was mit den ganzen Autolacing-Geschichten gerade bei Nike passiert, so sind wir durchaus nah dran, 1989 auch endlich auf 2021, 2022 zu übertragen. Der Nike Air Mac natürlich legendär wie ikonisch, auch legendär wie ikonisch eigentlich auch der Moment, wenn Forrest Gump 1994 einen Nike Cortez OG aus der Box holt und dann schneller läuft als alle anderen, beziehungsweise weiter, beziehungsweise länger und beziehungsweise überhaupt. Interessanterweise hat Forrest Gump ja damals auch nochmal wirklich wieder, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Run auf das Thema Running losgetreten, weil alle Leute das so cool fanden, dass so ein Typ einfach anfängt zu laufen. Also Forrest Gump ist ja einfach losgelaufen. Und hat dann einfach nicht mehr aufgehört, bis zu irgendeinem gewissen Punkt. Wahnsinn.
Hat auch tatsächlich so diese Selbstwahrnehmung von Nike als The Running Company nochmal einen gewissen Nachdruck verliehen.
Total.
Erst Anfang der 2000er, 2004 müsste es gewesen sein, hat Nike überhaupt gesagt, okay, wir machen jetzt auch mal ein bisschen was mit Sneakern. Da könnten wir mal gucken, wie es funktioniert. Und so hat Nike eigentlich dann erst vor circa 15 Jahren das ganze Lifestyle-Segment überhaupt für sich entdeckt und gestartet. Davor war das absolut verpönt bei der Marke mit dem Swoosh.
Zwei wichtige Basketballfilme muss man an dieser Stelle auch noch erwähnen, abseits von Space Jam, natürlich White Man Can't Jump von 92. Großartiger Moment, wenn Woody Harrelson aka Billy Hoyle halt den Air Command Force am Fuß hat, dieses unfassbar große Stück Basketballschuh, was an so einem, ich glaube, recht normal großgewachsenen Woody Harrelson durchaus absurder aussieht als an einem David Robinson, der diesen Schuh ja damals als seinen eigenen Pro-Schuh hatte. Es ist natürlich, aber es ist einfach krass, also ich meine, Woody Harrelson steppt so auf den Court, macht einen auf Billy Hoyle, ich kann gar nicht richtig gut Basketball zocken und dann wird das so ein Tag-Team-Ding und einfach eine, ich weiß nicht, es ist einfach auch schön mit anzusehen. Netflix hat den übrigens auch zuletzt erst wieder hinzuaddiert, also von daher, den kann man sich auf jeden Fall jetzt auch wieder reinziehen.
Großartiger Film, nicht nur, wenn man sich für den Air Command Force von David Robinson interessiert, sondern auch, wenn man sich so um das Thema Freundschaft, Vertrauen, Betrug, darum geht es eigentlich, das ist so das beherrschende Thema von dem Film.
Und das weiß die Jungs eigentlich nicht springen können.
Das weiße Jungs nicht springen können. Kleiner Spoiler, am Ende springt er doch. Ob er das schafft, was er da machen möchte, verrate ich euch nicht. Nur vorhin schon mal erwähnte Rosie Paris spielt in diesem Film auch mit von 1992 und liefert unfassbar ab. Leute wollten ihr einfach einen Ehren-Oscar verleihen, weil sie so gut gespielt hat.
Aus meiner Sicht heraus auch sehr gut gespielt, hat auf jeden Fall ein Ray Allen, seines Zeichens ja auch Profibasketballspieler, in einem Film namens He Got Game aus dem Jahre 98. Denn wenn man überlegt, dass er eigentlich Profibasketballspieler ist, da würde man ihm jetzt vielleicht nicht unbedingt zutrauen, in einem Hollywood-Film neben jemandem wie Denzel Washington zu glänzen, aber hat er hingekriegt. Fun Fact an dieser Stelle allerdings, er hat die Rolle nur bekommen, weil Allen Iverson und Kobe Bryant abgelehnt hatten, aber das lassen wir mal beiseite. Geil in dem Moment und das vielleicht auch dementsprechend nochmal ein legendärer Sneaker-Moment ist natürlich, dass Denzel Washington sich in seiner Rolle namens Jake Shuttlesworth, gerade aus dem Knast kommend, sich wieder um seinen Sohn kümmern wollend, dann in ein Schuhgeschäft steppte und sich dann eine Air Jordan 13 gekauft hat, und zwar in dem Colorway, also weiß-schwarz mit ein bisschen Rot, der dann später eben auch als He Got Game in die Historie eingehen sollte. Derweil warten Simon und ich ja immer noch auf diverse andere Colorways, aber doch, der 13er He Got Game ist schon mit einer auch der besten, muss man einfach auch so sagen, oder?
Absolut, absolut. Also wenn 13er, dann für mich tatsächlich der.
Ich erinnere mich da auch immer gerne dran, dass ich in der Zeit im Basketballcamp war, jeden Sommer. Und die Leute hatten wirklich nichts anderes an den Füßen, außer entweder die ersten Kobes oder halt Jordan 13. Das war also in jedem Colorway, den man sich so vorstellen kann. Schwarz-Gelb, Weiß-Gelb, Schwarz-Weiß, Rot. Also der Bread Colorway, Grün gab es teilweise, wenn Leute wirklich durchaus Geld ausgegeben haben, kam man auch da irgendwie ran. Also dieser Schuh hat sich einfach so in mein Gedächtnis geprägt. Und dieser Film, ach, ein bisschen seicht ist er ja durchaus schon so in dem Storytelling, aber halt einfach trotzdem irgendwie schön. Und dann auch mit diesem Einblick, den man irgendwie zumindest gedacht hat, den man da bekommt in dieses College-NBA-Übergangsding. So damals konnte man ja auch direkt halt zum Beispiel von der Highschool dann auch in die NBA wechseln. Dem wurde dann ja später irgendwann ein Riegel vorgeschoben, damit die Spieler nicht noch alle jünger werden. Aber heute noch durchaus ein guter Film. Ein durchaus guter Film wäre an dieser Stelle meilenweit untertrieben, ist natürlich Kill Bill 1 von Quentin Tarantino aus dem Jahr 2003. Für mich auf jeden Fall in den Top 3 aller Quentin Tarantino Filme aller Zeiten. Und dort am Fuß von Uma Thurman, aka Beatrix Kiddo, der Onitsuka Tiger Tai Chi, dieser gelbe Schuh, der natürlich perfekt zu ihrem Outfit passte, als sie die gefühlt dieses gesamte Restaurant in Schutt und Asche legt, in diesem ikonischen Kampf, der zwischendurch auf Schwarz-Weiß auch switchte, damit man das ganze Blut nicht sehen konnte. Also, wow. Und dazu halt dieser passende Schuh. Und das hat auf jeden Fall Onitsuka Tiger dabei geholfen, die ganze Marke in den Jahren 2003, 2004, 2005 zumindest an gefühlt jeden Student und jede Studentin dieser Welt zu packen. Ich glaube, also dran vorbeigekommen ist man an diesem Schuh zumindest in Sichtweite nicht mehr. Ich selbst habe mir nie einen gekauft. Ich war da nie so großer Fan von, muss aber natürlich sagen, da hatten sie definitiv einen ziemlich großen Moment.
Absolut, vor allem auch diese Anspielung an Bruce Lee, der ja auch dieses legendäre gelbe Outfit getragen hat, was dann in dem Film nochmal aufgegriffen wurde. Fantastisch, also wirklich, wirklich gut. Und das, was daraus resultiert ist, du hast es gerade angesprochen, dass dieser Schuh einfach durchgestartet ist und mit dem Schuh ja dann auch die damalige Lifestyle-Brand von Essex, Onitsuka Tiger, fantastisch, einfach perfektes Marketing. Besser kann man eigentlich ein Produkt nicht platzieren. Das gehört in jedes Marketing-Handbuch rein. So machen, dann klappt's.
Ich glaube, wirklich gewollt war das 1995 bei La N und Reebok nicht. Ich denke, das war einfach dem geschuldet, dass man in der französischen Vorstadt in der Banlieue halt eben sehr gerne Reebok Classics getragen hat. 1995 kam dieser Film raus von Mathieu Kassovitz, ist einfach einer der wichtigsten Filme, glaube ich, die es in diesem Genre, in diesem Bereich gibt, und auch ein Film, der einen extrem hohen Anspruch hat. Es geht um die Themen Rassismus, um die Themen Diskriminierung, hat aber natürlich eben auch, gerade weil dieser Film in der französischen Banlieue spielt, eben ein sehr hohes Maß an Sneaker- und Streetwear-Knowledge auch. Legendär natürlich auch der Moment, wo die Boxen aus dem Fenster gedreht wurden, um Sound of the Police zu spielen von Kara Is One. Natürlich wahnsinnig gut. Reebok hat dem Ganzen die Krone aufgesetzt, als sie im letzten Jahr dann zum 15-jährigen Jubiläum des Films eine komplette limitierte Edition gewidmet hat. Zu Recht natürlich auch. Gerne wurden Reebok Classics übrigens aber auch in der Serie Top Boy getragen. Top Boy 2011 das erste Mal erschien, ging, glaube ich, bis 2013, wenn ich mich nicht täusche, und wurde dann 2019 von Drake wiederbelebt. Drake zu dem Zeitpunkt einfach sehr gerne in Großbritannien auf der Insel geweilt und fand das irgendwie geil. Und Drake vergisst man ja auch manchmal. Ist ja in erster Linie, eigentlich ist man ein kanadischer Schauspieler gewesen, bevor er Rapper, Popstar und einer der Größten dieser Zeit geworden ist. Und er hat auf jeden Fall Top Boy wiederbelebt, aber mit dem originalen Cast, einfach ein paar Jahre später. Netflix hat es dann ganz kompliziert gemacht und einfach die sogenannte Season 3 als Top Boy bezeichnet, während Season 1 und 2 einen anderen Namen gekriegt haben. Und das hat dazu geführt, dass viele Leute halt jetzt irgendwie nur Season 3 geguckt haben und dachten, oh, das war's schon, dabei gibt's ja davor noch was. Long story short, spielt natürlich im UK, spielt auch dort in den Vororten und eben dementsprechend auch an den Füßen zu sehen, das, was man halt gerade im UK gerne trägt. Und das ist neben dem Reebok Classic natürlich alles, was eine Airbubble hat. Also vom Air Max 1 zum vor allen Dingen Air Max 90, Air Max 95, Air Max Limited und hast du nicht gesehen, Air Max BW und sonstiges. Also auch da ganz geil drauf zu achten. Dann gibt's da natürlich noch das Thema Varsity Jackets und also wirklich diese ganze Stilistik. Und wenn man dann halt eben die ersten Episoden schaut, hast du so 2011. Wenn du die aktuellen Episoden schaust, hast du eher so die Jetztzeit. Also so meine letzte Ergänzung zu den Honorable Mentions. Wirklich auch eine meiner Lieblingsserien, muss man auch so sagen. Sie zieht einen ziemlich runter, sie ist sehr düster und dunkel, aber Top Boy, wirklich eine Empfehlung an dieser Stelle.
Einen hätte ich noch bei den Honorable Mentions und da gehen wir nochmal in die 80er. Das sind die Goonies. Da wird der Air Sky Force aufgetragen und ist auch eigentlich so das einzige Sneaker-Highlight bei den Goonies. Aber daraus entsteht etwas, nämlich bei Puma, und zwar der Puma Disc The Goonies, der die Karte, die zum einäugigen Willi bzw. zu dem Piratenschiff dann führt, als Colorway beziehungsweise auf dem Material nochmal aufgreift. Auch das Material ist ein bisschen, weiß gar nicht, ob das Leinen oder Sisal ist, aber das wird da dann nochmal aufgegriffen und dem Puma Disc kann man ja auch im Jahr 2021 zum 30. Geburtstag gratulieren. Entsprechend ja auch ein ganz rundes Ding und die Goonies, selbst wenn man es jetzt nicht aus dem Sneaker-Aspekt guckt, ein Film, den man aus meinem Empfinden heraus immer gucken kann. Absoluter Feel-Good-Movie.
Definitiv. Ist auch ein Steven Spielberg-Film, oder?
Ich glaube, ich müsste aber, um ehrlich zu sein, lügen, Amadeus. Du bringst mich da an die Grenzen meines Wissens. Deshalb möchte ich ganz kurz mal in eine Richtung springen, in der es jetzt auch nicht um Steven Spielberg geht, aber nochmal um die ganz Großen aus Hollywood. Und für alle Nostalgiker, insbesondere an die Leute, die hier aus meiner, ja, aus meinem Wohnort, ich wollte gerade sagen Heimatstadt, das würde aber dann, glaube ich, eher implizieren, dass ich mein ganzes Leben hier verbracht habe. Ich wohne in Köln, ich bin gemeldeter Kölner und hier gab es früher mal diesen Sneaker-Store The Goodwill Out. Und The Goodwill Out hatten nicht nur ihren Store, sondern hatten auch noch um die Ecke rum ein Sneaker-Museum gehabt. Und eine der frühen Ausstellungen, glaube ich, vielleicht sogar die erste, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, war Kicks on Film. Wurde zu Sneakerness 2012 eröffnet, lief bis 2013. Und Alex und die Kollegen haben halt richtig liebevoll Details zusammengetragen aus unterschiedlichsten Filmen. Teilweise haben wir diese Filme gerade hier genannt. Teilweise sind diese Filme von uns nicht genannt worden, aber es geht dann um die unterschiedlichen Aspekte. Beispielsweise zu Back to the Future sind irgendwie Originalskizzen da zu finden. Wir haben Batman gar nicht erwähnt. Der zweite Batman-Film von Tim Burton hat, mir fällt sein Name gerade immer nicht ein, der Batman-Darsteller, der da Michael Keaton, meine Herren, Michael Keaton einen 6er Jordan unter seinem Batsuit getragen. Also ja, da sind so viele Details, die auch da dann nochmal irgendwie offengelegt worden sind. Das ist so eine schöne Rückblende. Das ist was jetzt zwar nicht in Videoform von uns empfohlen werden kann, aber trotzdem das mal bei Google einzugeben, Kicks on Film, die Ausstellung in Köln und sich die Bilder anzuschauen. Ihr lieben Leute, das Sneaker-Game hat so unfassbar viel zu bieten und Menschen, die eine Leidenschaft dafür haben, so unglaublich viel Bock, solche tollen Dinge auf die Beine zu stellen. Das ist manchmal echt echt schön, sich das mit anzuschauen. Und diese Ausstellung Kicks und Film war ein ganz großes Highlight, auf jeden Fall.
Ob man jetzt also die Just for Kicks Doku guckt oder Stare at My Shoes bei YouTube eingibt, danach halt noch ein bisschen Complex sich reinfährt, irgendwie die Wildstyle-DVD vielleicht sich ausleiht, Space Jam nochmal schaut oder den Terminator anmacht, He Got Game guckt, Kill Bill 1, Top Boy oder La N. Es ist unfassbar viel genannt worden und da wir ja gerade alle irgendwie unfassbar viel Zeit haben, bietet sich das natürlich sehr gut an, das alles mal nachzuholen beziehungsweise überhaupt erstmal zu schauen. Und man sieht einfach, dass seit den 80er Jahren Sneaker, Streetwear eine unfassbare große Wichtigkeit und Rolle gespielt haben. Manchmal ein bisschen unterschwellig, weil es einfach der Zahn der Zeit war. Wie Spike Lee ja schon gesagt hat, ich trage selbst Jordans, also tragen meine Darsteller und Darstellerinnen halt eben auch Jordans. Oder halt später, wo es vielleicht ein bisschen marketinglastiger war, siehe Space Jam. Einfach großartige Momente, die man sich immer wieder reinziehen kann, immer wieder schauen kann und immer wieder auch denkt so, ach, guck mal da, was trägt der denn am Fuß? Wie beispielsweise Marty McFly, wenn er mal keinen Nike Air Mac am Fuß hatte. Ach, sehr schön. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr bei der 71. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Poddail und Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Oshun-Podcast und unseren neuen News-Podcast O-News dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oshun-Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Und checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen wir uns über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 300 positive Bewertungen hat Oshun schon. Und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Another Sneaker Account schrieb vor wenigen Tagen, der beste Sneaker Podcast. Vor einem Jahr habe ich euren Sneaker Podcast entdeckt und habe seitdem keine einzige Folge verpasst. Ihr wählt immer super Themen für die Folgen aus, habt interessante Interviewgäste und seid einfach mega sympathisch. Dank euch ist jeder zweite Sonntag viel angenehmer. Puh, vielen, vielen Dank. Tut uns auf jeden Fall einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear oder in diesem Falle auch für Filme interessiert von uns. Show some love. Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.